Kapitel 1, am Ende des Kapitels. Wir hatten ja gesprochen von der kostbaren Glaubensgrundlage, die wir bekommen haben, dem kostbaren Glauben an Jesus Christus. Und Petrus hat von dieser herrlichen Zukunft gesprochen, dass wir darreichen sollen, gewisse Dinge in der Tugend, also im Glauben Tugend, in der Tugend Kenntnis, in der Kenntnis Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung Ausdauer, in der Ausdauer Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Und wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir nicht straucheln und zu Fall kommen. Und so wird uns reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Dieses ewige Königreich, das soll uns vor Augen stehen, und das steht dem Petrus hier vor Augen. Und er spricht hier von der Wichtigkeit dieser Botschaft. Er sagt in Vers 12, darum werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Und zeigt, diese Botschaft ist wichtig, wir brauchen sie, wir müssen da erinnert werden. Und er zeigt dann in den Versen 16 bis 21, dass diese Botschaft nicht nur wichtig ist, sondern auch zuverlässig ist. Also die Zuverlässigkeit dieser Botschaft, Vers 16 bis 21. Denn wir waren nicht mit Klugheit ersonnenen Märchen oder Legenden gefolgt, als wir euch Kenntnis gaben von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir waren Augenzeugen gewesen von seiner Majestät. Und denn er erhielt von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine solche Stimme von der majestätischen Herrlichkeit zu ihm gebracht wurde: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir aus dem Himmel her, wie sie zu ihm aus dem Himmel her getragen wurde, gebracht wurde, als wir zusammen mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Bis daher waren wir gestern gekommen. Also die Zuverlässigkeit dieser Botschaft ist begründet im Zeugnis der Apostel, die Augenzeugen wurden von der Königshoheit Jesu Christi dort auf dem Berge. Also es geht darum, dass wir Fortschritte machen, dass wir fest werden, und wenn wir auf unserer Glaubensgrundlage Fortschritte machen wollen, dann müssen wir davon überzeugt sein, dass die andere Welt eine Realität ist. Und wir müssen uns auf diese andere Welt konzentrieren. Und Petrus führt hier zwei bestätigende Zeugnisse an für die Zuverlässigkeit seiner Botschaft und die Zuverlässigkeit dieser Dinge, dass sie einmal eintreten werden, dass sie sicher eintreten werden. Das eine ist in den Versen 16 bis 19 gewesen. Und das andere in den Versen 16 bis 18 gewesen und das andere in den Versen 19 bis 21. Diese Dinge sind keine Legenden, sondern Tatsachen. Diese Grundlage unseres Glaubens ist die Botschaft von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wie weiß ich, ob diese Botschaft zuverlässig ist? Petrus sagt, die Zuverlässigkeit dieser Botschaft ist darin begründet, dass wir damals am Berg, wir waren Augenzeugen, wir haben etwas gesehen und wir haben etwas gehört dort auf diesem Berg. Gott hat in unsere Welt eingegriffen, damals auf dem Berg der Verklärung, anlässlich der Verherrlichung Jesu, und Petrus, Jakobus und Johannes sind Augenzeugen davon. Das möchte er den Geschwistern sagen. Also wir sind nicht irgendwelchen Märchenerzählungen gefolgt, als wir euch Kenntnisgaben von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort Ankunft in Vers 16, Ankunft heißt Parousia im Griechischen und bedeutet so viel wie eine Ankunft mit Gegenwart. Wir übersetzen das oft mit Wiederkunft, oder? Die Wiederkunft Jesu Christi. Das ist auch richtig so. Aber das Wort im Griechischen heißt, wenn wir es jetzt genauer betrachten, es heißt eine Ankunft mit anschließender Gegenwart. Also wenn der Herr Jesus Christus kommt, dann bleibt er auch. Und um diese Ankunft Jesu Christi geht es, um diese Ankunft und zukünftige Gegenwart Jesu Christi. Und er hat gesprochen von einer Kraft, die Kraft, von der Kraft und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und er hat uns daran erinnert, dass Jesus damals auf dem Berg oben, als er gebetet hat, dort hat er gesehen, wie Jesus verwandelt wurde, verherrlicht wurde und hat die Königshoheit Jesu Christi gesehen auf dem Berg. Interessant ist das Petrus-Evangelium. Kennt ihr das Petrus-Evangelium? Das ist das Markus-Evangelium. Denn Markus hat ja im Auftrag von Petrus geschrieben. Und wenn wir das Markus-Evangelium lesen, merken wir, dass das Markus-Evangelium Züge oder ein, so ja, Züge des Petrus trägt. Petrus stand dahinter, hinter dem Markus-Evangelium. Und gerade im Markus-Evangelium, dort ist die Rede in Kapitel 9, Vers 3 von der Verklärung Jesu. Und da heißt es, seine Kleider wurden sehr weiß, so weiß wie Schnee. Weiß, so sehr weiß, wie kein Walker auf Erden Kraft hat, weiß zu machen. So steht es im Griechischen. Kein Walker auf Erden, kein Bleicher auf Erden hat Kraft, Kleider so weiß zu machen wie die dort. Ja? Und da steht das Wort Kraft. Dynamis, Dynamit kommt davon. Ja? Und da war eine Kraft da. Ja? Die Menschen haben keine Kraft, Kleider so zu verändern wie dieses Kleid des Herrn Jesus. Und woher, wo sollen wir die Kraft nehmen? Die Kraft, dass wir verändert werden. Woher kam die Kraft dieser verwandelten Person in den weißen Kleidern? Woher ist die Kraft dieses Königreiches? Ist das alles ein Märchen? Wenn er uns Augen gibt für diese Kraft, dann wird auch unser Leben verwandelt werden und unsere geistlichen Kleider werden verwandelt werden. Die Kleider der Gerechtigkeit, oder? Unser Leben wird ja, das Leben des Christen wird ja oft auch so in der Bibel dargestellt, als es, wir tragen Kleider, oder? Und wir sollen Christus anziehen, heißt es einmal, ja? Christus ist unsere Gerechtigkeit, unser Ehrenkleid. Dieses Kleid wird verwandelt von Glanz zu Glanz, haben wir gestern auch schon betrachtet. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Wir werden in unserem Lebenswandel verherrlicht, wenn wir den Herrn ansehen. Und da kommt diese Kraft zum Ausdruck. Der Herr Jesus hat diese Kraft. Es ist die Kraft der anderen Welt, die uns verändert, sodass wir in dieser Welt schon ein Stück von dieser Herrlichkeit Jesu Christi darstellen dürfen. Also auch die Briefempfänger wissen, dass Gott eingegriffen hat in ihr Leben und dass er ihr Inneres verwandelt hat, ihre inneren Kleider. Ich habe hier eine Parallelstelle, die ich gerne noch zitieren wollte. Gestern das möchte ich heute noch nachtragen. 2. Korinther 4, Vers 6 schreibt Paulus auch von diesem Glanz. In 2. Korinther 4, Vers 6. Gott hat uns aufleuchten lassen, den Lichtglanz von der Erkenntnis des Sohnes Gottes im Angesicht Christi, heißt es dort. 2. Korinther 4, Vers 6 im zweiten Teil des Verses. Er hat uns aufleuchten lassen, den Lichtglanz von der Erkenntnis des Sohnes Gottes im Angesicht Christi. Ich habe mir diesen Satz ein bisschen ein bisschen umschrieben und ich möchte ihn vorlesen. Gott, der damals befohlen hatte, dass aus der Finsternis Licht scheinen soll, bei der Schöpfung, oder? Gott, der damals befohlen hatte, dass aus der Finsternis Licht scheinen soll, derselbe Gott ist es, der mit diesem Lichtglanz in unsere Herzen gekommen ist und er hat es hell gemacht in unseren Herzen, hell werden lassen. Zu dem Zweck, dass wir nun in dem Angesicht Jesu Christi den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit sehen können. Also Jesus Christus kam in unser Herz, Gott hat in unseren Herzen ein Licht angezündet, zu dem Zweck, dass wir jetzt in dem Angesicht Jesu Christi den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit sehen können und auch weitergeben können. Wir haben ein Licht in unser Leben bekommen und das soll uns jetzt, und dieses Licht, dieser Glanz darf uns jetzt verändern. Das wollte ich noch nachtragen zu gestern. Ja, der Gott der Herrlichkeit kam in unser Leben und er darf jetzt an der ersten Stelle stehen in unserem Leben und jetzt ist Kraft da, Kraft in unserem Leben. Nun, warum ist diese Verklärung, von der der Petrus jetzt hier schreibt im Petrusbrief, 2. Petrus 1, warum ist diese Verklärung so wichtig? Weil sie eine Vorschau war von dem, was kommen wird. Also Petrus hat eine Vorschau bekommen von dem Königreich Jesu Christi, dort auf dem Berg. Ein Vorgeschmack dessen, was uns erwartet in der Herrlichkeit. Und das war für Petrus sehr, sehr wichtig. Und das ist für Petrus eine Garantie, dass es wirklich so sein wird. Also Petrus zeigt auf, ich habe das ewige Königreich in Wirklichkeit selber gesehen. Ein paar Minuten, aber ich habe es gesehen. Und da sagt er dann, Vers 19, und wir haben das prophetische Wort fester. Also, diese Botschaft ist zuverlässig, die wir haben, sagt Petrus. Diese Botschaft, auf die könnt ihr euch verlassen, die Botschaft vom zukünftigen Reich Jesu Christi, sie ist zuverlässig, weil das Alte Testament schon davon spricht, das alttestamentliche Prophetenwort weist darauf hin. Ja? Also, im Alten Testament haben heilige Männer durch den Heiligen Geist gesprochen und die haben das verheißen, dieses Königreich. Und Jakobus und Johannes und Petrus waren mit auf dem Berge und haben dort die Herrlichkeit gesehen und dadurch ist jetzt dieses Prophetenwort ihnen noch viel fester, zuverlässiger geworden. Wir haben das Zeugnis der alttestamentlichen Schriftpropheten, das ist das Zeugnis des Alten Testamentes, von dieser Botschaft. Also wir haben das prophetische Wort fester. Und dieses Ereignis dort am Berg der Verklärung diente dazu, dass das Wort Gottes bestätigt wurde für Petrus und Jakobus und Johannes. Wir haben es umso fester. Es ist ein bestätigtes Wort Gottes. Also die alttestamentliche Botschaft gab Zeugnis von dem kommenden Jesus Christus, von seinem Reich. Petrus ist Zeuge. Also das Wunder dort am Berg hat ihm noch mehr auf das Wort Gottes achten lassen. Also das Wort Gottes ist sicher, ist fest. Ja, die Wunder sind ja nicht dazu da, dass wir glauben, sondern die Wunder sind dazu da, dass wir Bestätigung bekommen, dass das Wort Gottes wahr ist. Das war damals so. Die Wunder, die der Herr Jesus getan hat und die Wunder, die die Apostel getan haben, waren dazu da, um das Wort Gottes zu bestätigen. Und hier das Wunder, dass Petrus den Herrn Jesus gesehen hat, dort am Berg, war auch dazu da, um das geschriebene alttestamentliche Wort zu bestätigen. Wir haben fester das prophetische Wort. Und jetzt sagt er, man soll auf das Wort dieser Propheten achten. Er sagt in Vers 19, auf welches zu achten ihr wohltut. Wir sollen darauf achten, wir sollen es lesen, wir sollen es bedenken, überlegen. Und dieses Wort ist wie eine Lampe, ja. Auf welches zu achten ihr wohl tut, wie sollen wir darauf achten? Wie auf eine Lampe, die an einem düsteren Ort scheint. Also, eines Tages wird einmal ein Licht kommen. Heute sehen wir das noch nicht, aber jetzt haben wir eine Lampe. Heute haben wir eine Lampe. Das Wort, dein Wort ist meines Fußes Lampe, oder? Meines Fußes Leuchte. Also wie eine Taschenlampe ist das Wort Gottes und das gibt mir Licht an dem düsteren Ort. Wo ist der düstere Ort? Der ist in unserem Herzen. In unserem Herzen ist es oft dunkel und trübe, gerade in Bezug auf die jenseitige Welt. Oder? Was wissen wir von der jenseitigen Welt? Wir können sie nicht mit den irdischen Augen sehen, wir können sie nicht hören, aber wir haben eine Lampe und über diese Lampe können wir etwas erfahren über die zukünftige Welt. Und es ist noch düster, es ist noch nicht hell, es ist nicht taghell in unserem Inneren. Wir haben das Wort Gottes und nur durch das Wort Gottes wissen wir etwas. Es fehlt uns an Licht und Klarheit in unserem Herzen. Auch in der Welt ist es düster rundherum, natürlich auch. Aber in Bezug auf diese neue Welt, wir wissen so wenig. Ja? Wir sehen nicht hinein in die andere Welt. Wir haben wenig Ahnung davon und deswegen brauchen wir diese Lampe des Wortes Gottes, sonst wissen wir nicht, wo es hingeht, sonst sind wir desorientiert. falsch orientiert. Wenn wir Gottes Wort lesen und uns Zeit nehmen und es aufnehmen, dann wird in unserem Geist, in unserem Inneren, in unserem Herzen ein wenig Licht hineinkommen. Ja? Das Licht dieser Lampe. Und das wird uns auch helfen, dass wir uns orientieren können in dieser Welt. Aber dennoch ist es düster. Wir haben noch nicht die volle Erkenntnis. Ja. Paulus sagt an anderer Stelle im 1. Korinther 13, wir erkennen stückweise. Das heißt, wir erkennen nur aus kleinen Einzelheiten, aus kleinen Stücken. Wir haben nicht alles, alle Erkenntnis. Das wird einmal kommen, aber das ist noch nicht da. Und wie lange sollen wir jetzt auf dieses Wort achten? Das sagt er jetzt weiter, immer noch in Vers 19. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ah, jetzt wird es in den Herzen hell, oder? Die Venus ist ja der Morgenstern. Und der Morgenstern kündet den Tag an. Der Morgenstern, er heißt ja deshalb Morgenstern, weil er der Stern ist, der am Morgenhimmel als letzter verblasst, oder? Du schaust am Morgenhimmel und die Sterne werden immer weniger, oder? Immer weniger. Es wird hell, es wird mehr blau, aber die Sterne gehen zurück. Und du siehst zum Schluss nur noch die Venus. Ja, die scheint noch. Die kündigt jetzt an, dass der Tag ganz hell werden wird. Der Morgenstern, der Licht, im Griechischen heißt das Wort der Lichtspender oder Lichtträger. Ihr tut wohl, auf diese Lampe zu achten, bis ein anderes Licht kommt, das Tageslicht. Das ist dann, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, dann ist kein Öllämpchen mehr nötig, oder? Dann brauche ich keine Taschenlampe mehr, dann habe ich das Sonnenlicht. Dann scheint die Sonne der Gerechtigkeit. Also bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, also in unseren Herzen, wird es dann Tag. Immer heller und dann wird es ganz hell. Es wird nicht nur der Herr Jesus selber kommen, ja, der Herr wird kommen, aber es wird innerlich aufstrahlen, wird es bei uns. Es wird ein Morgenstern in unseren Herzen aufstrahlen. Ja. Ein neuer Morgen wird anbrechen in all unseren Herzen. Dort in den Herzen wird es hell werden und wir werden alles sehen. Es wird alles klar werden. Wir werden Herrlichkeit um uns herum haben und er wird uns in die Herrlichkeit des Himmels einführen. Dann braucht es keine Lampe mehr. Aber bis dorthin brauchen wir das Wort, brauchen wir die Lampe. Und dieses Wort, von dem möchte ich jetzt noch in Vers 20 etwas sagen, dieses Wort wurde durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Diese Lampe, die wir haben, das ist etwas ganz Besonderes. Er sagt, nehmt zuerst dieses zur Kenntnis, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung entsteht. Also wir sollen zur Kenntnis nehmen, wie das Wort Gottes entstand. Und wie entstand es nicht, sagt er zuerst, nicht durch eigene Deutung, das heißt nicht durch menschliche Deutung. Da war nicht so, dass der Jesaja sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt schreibe ich mal irgendwas über Gott und die Welt. Jetzt, wie erklärt man den Gott und wie erklärt man die Welt? Wie deutet man die Welt? Und dann schreibe ich einfach ein Buch und das ist dann das Buch Jesaja. Nein, so war es nicht. Es kam nicht von Jesaja selbst und auch nicht von Moses selbst und auch nicht von David selbst und von Daniel und so weiter. Nicht aus eigener Deutung. Die Propheten haben also nicht selber gedeutet, als sie die Bibel geschrieben haben. Das kam nicht von ihnen. Das ist gemeint. Hier geht es nicht um die Interpretation der Schrift, sondern hier geht es um die Entstehung der Schrift. Wie ist das Buch Jesaja entstanden? Wie ist das Buch Daniel entstanden? Hat der Daniel einfach geschrieben? Nein. Gott hat ihm die Geschichte gedeutet, die Welt und die Wahrheiten gedeutet und Daniel hat es niedergeschrieben. Jesaja, Gott hat alles gedeutet, erklärt und Jesaja hat niedergeschrieben. Und so war es bei allen Propheten. Das Wort Gottes ist nicht das Produkt von Menschen, sagt er. Nicht von sich aus haben sie die Welt und die gegenwärtigen Dinge gedeutet. Es ist Gottes Deutung. Ja? Und sie hilft uns jetzt, die Welt zu verstehen, zu erklären. Denn nicht, Vers 21, nicht durch den Willen von Menschen. Also wir haben vorher gehört, nicht aus eigener Deutung ist sie entstanden, die Bibel. Und nicht durch den Willen von Menschen ist sie entstanden, die Bibel. Vers 21, denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht. Als Jesaja seine Prophetie hervorgebracht hat, ja, hat er das nicht aus eigenem Willen getan. Nicht Menschen haben gesprochen, haben sich vorgenommen, etwas zu schreiben, sondern Gott hat ihnen den Auftrag gegeben. Vers 21, wie ist es dann entstanden? Vers 21 in der Mitte. Sondern vom Heiligen Geist getragen sprachen die heiligen Menschen Gottes. Interessant dieser Ausdruck hier. Vom Heiligen Geist getragen. Vielleicht steht bei Ihrer Übersetzung vom Heiligen Geist getrieben. Aber im Griechischen, ich habe mich oft gewundert, wieso steht hier im Griechischen nicht treiben, sondern tragen. Die wurden getragen, wie ein Schiff, wie ein Segelschiff, über das Meer getragen wird. Es wird auch getrieben, natürlich vom Wind. Aber das griechische Wort hier heißt tatsächlich getragen. Vom Heiligen Geist wurden diese Propheten getragen, während sie geschrieben haben. Es war so, wie wenn Gott sie auf Händen getragen hat und gesagt, so, und jetzt führe ich dich. Vom Heiligen Geist geleitet, vom Heiligen Geist geführt oder bewegt. Also hier dieses Wort wird gebraucht von Segelschiffen, die vom Winde geführt werden. Wir können also ruhig übersetzen, vom Heiligen Geist geführt haben. Sprachen die heiligen Menschen Gottes. Zu den Propheten redeten nicht von sich aus, sondern sie redeten von Gott und mir. Und das Ergebnis ist genau das, was Gott gesagt hat, sodass die, die wir heute haben, Altes Testament und dann auch Neues Testament, ist genau so, wie Gott es haben wollte. Also ob es durch sein Blut gegangen ist, von Gott geraucht. Wir sprechen ja von der Inspiration der Schrift. Inspiration. Ganz wörtlich müsste man sagen, von der Hauchung der Schrift, im Griechischen heißt es, Gott gehaucht. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Wir können uns jetzt sagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ganz genau in diesem Fall. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Wie wird er es gehaucht? Theo und Neusens. Theo ist Gott und Neusens ist Hauch. Gott gehaucht. Die Heilige Schrift spricht, dann spricht Gott. Also zum Beispiel in Hebräer heißt es mal, so wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verherrlicht er den Herrn. So wie der Heilige Geist spricht, heute spricht er. Der Hebräer schreibt zitiert, Psalm 95, und er sagt nicht, so wie der Heilige Geist vor 1000 Jahren gesprochen hat, so wie der Heilige Geist spricht. Das heißt, das, was der Heilige Geist vor 1000 Jahren durch David im Psalmen gesagt hat, spricht heute, während ich, der Hebräer-Schreiber, das schreibe immer noch. Was Gott einmal gesprochen hat, das spricht er heute immer noch. Und heute für uns, wir leben jetzt 2000 Jahre später, was Gott vor 2000 Jahren Petrus, der Hebräer-Schreiber, gesagt hat, das spricht Gott heute immer noch. Und ich weiß, wir beten so, wir lesen uns hier, wir setzen uns wieder, oder am Morgen, und sagen, Herr, sprich durch dein Wort, oder wir beten, Herr, sprich durch dein Wort. Aber Gott spricht ja. Gott spricht, sobald meine Augen das treffen, was ich hier vor mir habe, spricht Gott. Gott spricht immer. Die Frage ist nur, ob ich recht höre, ob ich in die Richtung was, und wenn wir die Zeit nehmen, auf das Sprechen Gottes zu hören. Also, es gibt kein Sprechen, kein zusätzliches Sprechen Gottes, als das Sprechen Gottes. Er hat schon gesprochen, und das, was er gesprochen hat, das spricht er heute. Das heißt, vielleicht sollten wir viel mehr beten. Herr, hilf mir, dass ich gut hinhöre, auf das, was ich gesprochen habe. Dann kann ich das auch. Herr, lass mich dein Sprechen verstehen. Das ist vielleicht besser ausgedrückt, als der spricht. Der spricht ja wohl. Natürlich spricht er ein bisschen. Wodurch sollte er sonst schon? Ich gehe nicht zu meiner Frau und sage, liebe Frau, spreche mal zu mir durch dein Wort. Er spricht durch dein Wort. Ja, wenn ich ein Wort rede, dann spreche ich. Es geht darum, dass er kann zu mir deutlicher sprechen. Er erklärt es noch einmal. Aber wenn Gott es gesagt hat, spricht alles, was mit ihm steht, ist Gott sprechen. Du kannst nicht sagen, ja, heute hat der Herr mir nichts gesagt.
falsch. Er hat vieles gesagt. Mit genau das, was in der Bibel steht, hat er gesagt. Aber ich habe nicht gut hingehört, oder ich war mit meinen Gedanken nicht dabei, oder ich habe mir zu wenig Zeit genommen, oder ich habe es einfach nicht verstanden. Das kann sein. Dann darf ich beten, Herr, öffne mir den Mund, zu sehen, oder ich lese, Herr, öffne mir das Verständnis, wie du den Umgang so gut verstehen sollst. Oder Herr, erkläre mir die Schrift, wie sie dir die Schrift öffnen. Also, das hilft uns. Wenn wir beginnen, die Bibel zu studieren, wollen wir bedenken, alles ist von Gott gegeben, alles ist zuverlässig. Und wenn ich lese, dann spricht Gott. Ein Bruder hat mal gesagt, eine Predigt von der Stadt, er hat gesagt, so, und während ich jetzt den Text lese, wird Gott sprechen. Prediger, er hat die eigene Wörter, so wenig, was er Alles war groß war und groß war. Alle Worte sind ethisch gesprochen. Ethisch heißt es, dass Gott uns gesprochen. Das war das Kapitel 1. Wir kommen jetzt zu Kapitel 2. Kapitel 2 wird jetzt der Petrus, der Apostel Petrus, eine Warnung aussprechen. Kapitel 2 ist das Zentrum. Diese kostbare Glaubensgrundlage wird angefochten werden, sagt Jesus. Diese kostbare Glaubensgrundlage von diesen zukünftigen Dingen, von den Königen, von der Botschaft von den Königen, das wird angefochten werden durch falsche Boten, die Verderben bringen. Aber Gott wird eine Also, es gibt falsche Lehren. Falsche Lehre. Und das gibt es auch heute noch in unserer Zeit des Lebens. Auch heute ist sehr viel falsche Lehre unterwegs. Und die einen, die gehen über die Bibel hinaus, die anderen, die kommen in die Welt. Die einen sagen, wir brauchen mehr Freiheit, als die Bibel sagt. Das führt zu Gesetzlosigkeit. Die anderen brauchen mehr Gesetze, als die Bibel sagt. Das führt zu einem falschen Gesetz. Also lesen wir diesen Text In Kapitel 2, Vers 1, da ist zuerst eine Beschreibung der falschen Boten, die Verse 1 bis 2. Die erste Beschreibung dieser falschen Boten. Es werden, aber es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, solche, die Verderben bringen, sondern nicht in dem Leben eingeführt werden. Auch den über sie verfügenden Herrn, der sie kaufte, werden sie verleugnen, sich so selbst schnelles Verderben zu tun. Also das Erste, was hier geschieht, sagt, ist es werden falsche Lehrer. Das war so alt, dass sie mit falschen Propheten waren, dass sie den Leuten zuletzt die falschen Lehren. Ja, bevor Jesus kam, haben die Propheten falschen Propheten etwas Falsches gekommen. Nachdem Jesus Christus gekommen ist, reden die Lehrer, sprechen das, was geschehen ist, erklären das, was geschehen ist, sprechen über das, was geschehen ist, was Jesus Christus gibt, das Heil, das Jesus Christus gebracht hat. Da gibt es auch falsche Lehrer, falsche Lehrer. Also hier falsche Lehrer, das heißt hier, es entstanden falsche Propheten damals im Alten Testament. Die haben sich entwickelt. Das war nicht von heute auf morgen. Ein falscher Lehrer, falscher Prophet damals, da war ein Prozess. Mehr und mehr und mehr haben sie sich entwickelt als falsche Propheten und die waren nicht einfach plötzlich da. Aber sie haben ein falsches Bild von Gott gegeben. Sie haben Gott falsch dargestellt. Und das ist dann eine Lüge, wenn Gott falsch dargestellt wird. Ja? Und das spricht, so werden auch jetzt falsche Lehrer sein werden, die Sonderrichtungen, sie führen Sonderrichtungen nebenein. Das Wort hier heißt Häresie. Häresie ist eine falsche Lehre. Eine Sonderlehre, eine Lehre, die abtrennt. Das Wort man wählt sich was aus, ja, man wählt sich was Besonderes aus vom Wählen. Einen Teil der Wahrheit wählt man sich aus und den anderen Teil lässt man einfach unter dem Tisch fallen. Das dürfen wir nicht, wir müssen die ganze Botschaft bringen. Also diese falschen Lehrer, sie führen Sonderrichtungen ein, verderbenbringende Sonderrichtungen, heißt es hier. Verderbenbringende Sonderrichtungen. Man wählt sich etwas anderes als Christus. Es ist selbstgewählte Lehre. Deshalb das Wort Häresie. Gewähltes. Verderbenbringend, das heißt, sie zerstören sich selbst und sie zerstören andere. Sie zerstören den Lehrer, diese falschen Lehren, und sie zerstören den, der belehrt wird. Sie bringen was Zerstörerisches in diese Welt hinein. Falsche Lehre passt nicht hinein in diese Welt. Wenn etwas Falsches gesagt wird, was nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, das passt nicht in die Welt herein, die Gott erschaffen hat. Diese Welt funktioniert nur dann gut, wenn die Wahrheit Gottes im Raum steht, wenn wirklich die Wahrheit gesagt wird. So wenn zum Beispiel gesagt wird, alles ist durch Zufall entstanden, ja, dann ist das eine böse, falsche Lehre, die zerstört. Warum zerstört sie? Weil der Mensch dann denkt, er sei einfach nur ein höher entwickeltes Tier. Und das ist zerstörerisch. Der Mensch ist nämlich was ganz was anderes als ein Tier. Aber durch diese falsche Lehre wird etwas dem Menschen weggenommen, die Würde des Menschen. Und es zerstört. Also Lehrmeinungen, die von der Schrift abweichen, wirken sich negativ aus auf das Volk Gottes und auf die Gesellschaft. Das war immer so und wird auch so sein, in Zukunft so sein. Nicht sofort, nicht alles wirkt sich gleich negativ aus, aber irgendwann wirkt sich negativ aus. Es gibt manches, das ist nur so wenig falsch, es gibt Leute, die lehren 99% Gutes und 1% vielleicht in irgendeinem Prozent was Falsches, ja. Aber weil sie so stark die 99% betonen, wirkt sich das andere kaum aus. Das gibt es auch. Aber
Aber dennoch, wir sollten Acht geben. Und wir selber sind ja immer wieder in Gefahr, dass wir ein bisschen schräg werden, ein bisschen vom Weg abkommen, oder? Und dann brauchen wir Korrektur, gegenseitige Korrektur. Wir dürfen nie meinen, ja, wir fahren selbstständig. Ja, wir machen das selbstständig. Wenn es von der Schrift her geändert ist. Diese Leute wenden sich von der höchsten Autorität an. Also, ich muss jetzt nicht sagen. Diese Leute werden auftreten, haben gesagt. Das Zweite, diese Leute stehen auf der Stufe der altestmöglichen Herrschaft. Das Zweite. Diese Leute führen Sonderrichtungen in ihren Reihen. Das war das Dritte. Jetzt das Vierte, diese Leute wenden sich von der höchsten Autorität ab. Jesus Christus ist das heißt hier, auch den Herrn, der sie kaufte, werden sie verleugnen. Das Wort für den Herrn, das Wort für Herrn, ist hier ein anderes Wort als sonst. Das Wort im Griechischen ist Despotes, Despotes. Ein Herr, der mich besitzt, ein Herr, der über mich verfügt, das Wort ist gut, gibt, ein Herr, der über mich verfügt, könnt ihr euch besitzen, sie werden den Gebieter, der sie kauft, diese Leute, der Herr, der über mich besitzt, der über mich besitzt, der wird sie verleugnen, wer hat sie gekauft, und der Herr Jesus hat ja alles, der alles gekauft, hat den Preis. Menschen. Die ganze Welt starb alle Menschen. Aber merkst nicht, dass er eigentlich Jesus Christus verleugnet. Eigentlich ist Jesus Christus nicht sein Herr. Das Leben zeigt es, dass Jesus nicht wirklich über ihn verfügen kann. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sagen sie. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Letztlich. Mit dem Leben zeigen sie das. Sie würden das nicht sagen. Würdest du sie fragen, sie würden sagen, nein, nein, Jesus ist mein Herr. Aber im Letzten, du merkst es am Leben, letztlich lebt er für sich selber. Ein charakteristisches Merkmal eines wahren Gläubigen ist, Was du willst und was dir willst, mach, dann machst du wieder die Körper der Liebe. Niemand anders hat was zu tun, was du tun kannst. Ich werde gesagt, dass die Körper der Liebe zu tun ist. Ja, stimmt. Lehrer zu werden, nicht bleiben. Also das heißt, sie werden immer noch in der Freiheit. Und so werden sie sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Sie werden nicht dankbar. Sechstens, Vers 2, vorher aber bekommen sie einen großen Einfluss auf die schädlichen Einflüsse von anderen Menschen. Vers 2, viele werden von ihrem Verderben bringenden Wegen. Viele werden ihnen in ihrem Verderben zur Gänze nachfolgen. Also, sie bekommen großen Einfluss über andere Menschen. Diese falschen Lehrer, existiert falsche Lehrer, die ihnen sagen, nichts. Und zwar werden es falsche Lehrer sein, die haben große Einfluss. Und viele, wenn man sich gern falsche Ansprüche lässt, zu Fleisch, das ist österreichisch oder bayerisch, das heißt Spaß, Spaß. Das ist das Spaßevangelium, Fun auf Englisch oder Neudeutsch, Fun, E-Fun-Gelium. Ja, also Spaßevangelium, das ist, wird heute von solchen Lehrern verkündet. Ja. Da war eine Lehrer, war eine Fernsehpredigerin, weiß ich ihren Namen nicht mehr. Egal. Aber sie hat, die hat, hat verkündigt und ich habe mir das angehört. Ein Bruder in der Gemeinde hat mir gesagt, hör dir das mal an. Und da habe ich eine Zeit lang zugehört und denke mir, ja, recht lustig. Recht lustig. Die Leute sind ihr am Mund gehangen und sie hat da schöne Sachen erzählt und das war nicht alles falsch, gar nicht. Das waren gute Sachen, die sie gesagt hat, gute Dinge. Aber eben, die Art und Weise, wie sie es gebracht hat und auch, es war eine Verschiebung. Hauptsache Spaß und viele Witze und so weiter. Und dann habe ich gehört, dass sie, wenn sie ihre Vorträge macht, braucht sie zwei Lastwagen. Die fährt mit zwei Lastwagen herum. Wieso zwei Lastwagen? Ja, damit sie ihre Kleider mitnehmen kann. Die braucht das. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ist es das? Ist es das wirklich? Ja. Die Gefahr ist für jeden, ist für uns. Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen, solche Themen sprechen einem solchen nicht recht zu, oder? Das Thema dieser falschen Lehre ist nicht das Kreuz, das Sterben, sondern mehr das Fleischliche mehr, das Erlebnis. Sie ziehen andere hinter sich her. Es gibt auch Lehrer, die sammeln Anhänger für sich. In der Schweiz haben wir einen Lehrer, der heißt Ivo Sasek. Ivo Sasek am Bodensee, der hat ganz große Anhängerschaft. Und er sagt, er ist ein Bote Jesu Christi, er ist ein Apostel Jesu Christi und Jesus Christus spricht durch ihn. Und die Menschen müssen auf das hören, was er sagt. Und die Leute sind ganz auf ihn als Person ausgerichtet. Abgesehen davon verkündigt er eine Irrlehre, verkündigt einige Dinge. Zum Beispiel verkündigt er die Reinkarnation, also dass der Mensch, nachdem er gestorben ist, dann wieder auf die Welt kommt. Ja. Und andere Irrlehren auch noch. Da kann man nur warnen vor solchen Irrlehrern. Aber man braucht Zeit. Es braucht Zeit, die Irrlehrer müssen, das erfährt man nicht gleich am ersten Mal. Ich habe mir mehrere Kassetten angehört von Ivo Sasek und er hat mir einige Bücher durchgelesen. Einiges ist sehr, sehr gut, aber anderes, dann merkst du, hier ist aber was nicht ganz in Ordnung. Es braucht Zeit, um die Lehrer zu prüfen. Die falschen Lehrer kann man nur prüfen, indem man den Geist dieser Lehrer prüft und der Geist dieser Lehrer, den kann man nur prüfen, indem man die Lehre dieser Lehrer prüft. Das heißt, man muss sie, wenn man sie prüft, dann muss man sie braucht es Zeit, um diese ganze Lehre anzuhören. Das muss nicht jeder machen. Das ist auch nicht nötig. Aber weiter, derentwegen der Weg der Wahrheit gelästert werden wird. Also wegen dieser falschen Lehre wird der Weg der Wahrheit gelästert. Sie sind also schädlich für das Evangelium eigentlich. Die wahre Lehre wird in Verruf gebracht, wegen dieser Nachfolger, die ihnen nachfolgen, dieser falschen Lehre nachfolgen. Also wenn die falsche Lehre mit biblischen Gedanken gut vermengt ist, mit biblischen Begriffen, dann können die Nichtchristen das nicht unterscheiden. Und dann, wenn sie dann sehen, welche negativen Auswirkungen diese Lehre hat, dann sagen sie, wenn das Christentum ist, dann will ich nicht Christ werden. Das war bei der katholischen Kirche so, oder? Wir haben die katholische Kirche, die gebraucht biblische Ausdrücke und die kann ganz fromm reden. Aber dann sieht man, die negativen Auswirkungen dieser Lehre, der katholischen Lehre, zum Beispiel die Lehre vom Zölibat. Das Zölibat ist die Lehre, dass der Priester nicht heiraten darf. Ja. Und das ist eine falsche Lehre. Und wie hat sich das ausgewirkt? Nun, das hat sich ausgewirkt in ganz vielen geschlechtlichen Übergriffen, unzüchtigen Übergriffen der Priester, sogar an Kindern und so weiter. Und wir hatten in Österreich einen ganz schlimmen Fall in St. Pölten, vor einigen Jahren. Und die Österreicher haben sich gesagt, wenn das Christentum ist, dann danke. Und wir Christen, die wir die echten Christen waren und sind, wir haben Schwierigkeiten jetzt. Die Leute hören jetzt uns nicht mehr zu, weil sie sagen, nein, solche Christen brauche ich nicht. Oder? So wird also das Evangelium in Verruf gebracht und wird das Evangelium gehindert in der Ausbreitung durch diese falschen Lehrer. Auch bei den Charismatikern, ja, da gibt es verrückte Leute. Ja. Einer steht am Grab in Hohentengen, dort wo wir unsere Versammlung haben. Einer steht am Grab, ich war dort nicht dabei, aber das haben sie mir erzählt. Der steht am Grab eines verstorbenen Menschen und dann, das war ein Charismatiker oder Pfingstler, ich weiß nicht mehr. Und dann steht er vor den Leuten, ruft er da plötzlich ganz laut, wenn du ohne Sünde bist, steh auf von den Toten und komm aus dem Grab heraus. Schreit er da. Ja. Und die Leute haben nur gelacht. Es kam auch niemand aus dem Grab heraus. Aber was hat er gemacht? Der hat das Christentum lächerlich gemacht. Mit seinen verrückten Ideen machte er sich lächerlich und er hat uns, alle Christen dort, die wahren Christen, die haben gespottet über uns. Wenn solche Leute Christen sind, dann Dankeschön. Die spinnen, wurde gesagt. Die sind nicht richtig bei Verstand, die Christen. Siebtens, die falschen Lehrer bereichern sich an den Gläubigen. Vers 3. Aus Habsucht werden sie mit wohlgeformten Worten ein Geschäft mit euch machen. Also sie predigen schön, aber letztlich geht es ihnen um ihren eigenen Vorteil. Das Schönpredigen allein, das heißt gar nichts. Wir müssen Acht geben, was ist da dahinter? Geht es den Menschen letztlich um die eigene Ehre, letztlich um das Geld? Religion getrieben von der Liebe zum Geld, das gab es auch bei den Juden schon, oder? Da waren die Priester im Tempel, die Priester im Tempel. Was haben sie gesagt? Was haben sie gemacht? Da kommen die Leute von weit her mit ihren Opfertieren da zum Passafest und die wollen halt ein Opfer darbringen und ein Lamm oder einen Stier oder irgendwas, ja, wollen ein Opfer darbringen und dann bringen sie das hin zum Tempel. Und dann sagen die Priester, was ist das? Ja, ein Stier, den will ich opfern. Was? So einen Stier wollen sie opfern? Die Hörner sind zu kurz, der Schwanz ist zu lang und schau, das ist ja eine Missgeburt. Ja, aber, nichts aber. Sowas darfst du den Herrn nicht opfern. Für den Herrn nur vollkommene Tiere. Ja, wo soll ich jetzt ein vollkommenes Tier herbekommen? Ja, bei uns kannst du eines kaufen, bitteschön. Komm mit, da. Kostet nur 8-mal so viel wie ein normaler Stier. Aber es ist ja für den Herrn, oder? Ist es dir nicht wert, für den Herrn ein bisschen Geld auszugeben? Und was dachten die Leute damals? Dieser Gott, der raubt einem, der zieht einem das letzte Hemd aus. Ein Räuber ist er, dieser Gott. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einem Räuberhaus gemacht. Als ob hier ein Räuber wohnt, der den Menschen das Letzte nimmt, was sie haben. Die Wahrheit wurde in Irrtum verkehrt, wegen der Liebe zum Geld dieser Priester. Und so war es nicht nur bei den Priestern, so ist es auch weiterhin in der Christenheit gewesen. In Römer 16 heißt es, ich rufe Römer 16, Vers 17, möchte ich vorlesen. Ich rufe euch auf, liebe Brüder, euer Augenmerk auf die zu richten, die Zwiespalt anrichten und Fallstricke legen, entgegen der Lehre, die ihr lerntet. Und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn, Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch freundlich klingende Reden und schöne Worte betrügen sie gänzlich die Herzen der Arglosen. Das ist ein Parallelvers zu diesem Vers in 2. Petrus 2, Vers 3. Schön klingende Reden, aber sie dienen ihrem eigenen Bauch. Also es geht hier um Irrlehrer, falsche Lehrer. Was ist ein Irrlehrer? Jeder, der heilswidrig lehrt. Jeder, der gegen das Heil lehrt. Man muss sich immer fragen, welche Tendenz ist diese Lehre? Wo führt diese Lehre hin? Führt sie zum Heil hin, zu Christus hin? Oder führt sie vom Heil weg? Das muss man sich immer fragen bei der Lehre, wenn Menschen lehren. Und wir müssen auch fragen, was sind das für Lehrer, was sind das für Menschen, die da lehren? Womit haben die Umgang? Mit wem verkehren die? Wie leben die? Als Irrlehrer werden im Neuen Testament solche betitelt, die eine Lehre bringen, die vom Heil wegführt. Weiter. Achtens, sie werden gerichtet werden. Vers 3 in der Mitte. Sie, für die das Gericht von Alters her nicht untätig ist und ihr Verderben schlummert nicht. Es ist nicht untätig, das heißt, es kommt bald, es schläft nicht, ihr Verderben. Eines Tages wird es kommen. Gott zögert noch, aber einmal wird er aufhören zu zögern und dann wird das Gericht kommen. Aber wenn Gott das Gericht hinausgeschoben hat, dann sollen wir nicht denken, dass Gott untätig war. Er hat einfach noch gewartet. Er war noch geduldig, er wollte, dass diese Menschen noch Buße tun, noch umkehren. Und jetzt bringt der Schreiber drei Belege für die Gewissheit des Gerichtes Gottes. Also er bringt jetzt drei Belege aus der Vergangenheit, wo Gott dreimal mit Gericht eingetreten ist, Gericht über Böses in der Vergangenheit. Und das ist ein Beleg dafür, dass er in der Zukunft auch eingreifen wird. Gott hat interveniert, sagt man. Gott hat eingegriffen in die Welt. Das war das erste, ist das Gericht über die Engel beim Sündenfall der Engel. Das zweite ist das Gericht über die Menschen bei der Sintflut. Und das dritte ist das Gericht über Sodom und Gomorra. Vers 4. Erstes Beispiel. Gott verschonte die Engel, die sündigten nicht. Vers 4. Wenn Gott Engel, die sündigten, nicht verschonte, sondern sie in den Tartarus verwies und aufbewahrt hat zum Gericht und Stricken der Finsternis übergab. Die Engel haben einmal gesündigt. Also ein Teil der Engel haben gesündigt. Und der Satan mit ihnen auch. Der Satan war ja auch einmal ein Engel. Und diese Engel, die gesündigt haben, die nennen wir Dämonen oder böse Geister. Und der Satan ist ihr Führer. Und als sie sündigten, hat Gott sie in den Abgrund verwiesen. Tartarus ist im Griechischen ein Ort der Finsternis, ein Ort des Abgrundes. Also vielleicht steht bei ihren Übersetzungen, in der hat sie in den Abgrund verwiesen und aufbewahrt zum Gericht. Hat sie Stricken der Finsternis übergeben. Natürlich sind diese Stricke keine physischen Stricke, denn einen Geist kannst du nicht mit einer Schnur binden. Ein Geist ist ein Geist. Da muss die Schnur oder die Fessel, die Kette, muss dann auch eine geistliche Kette sein. Und Gott hat gesagt so, ich nehme euch jetzt und ich verbanne euch jetzt in die Finsternis. Das heißt, Gott hat die Engel, die Sündigten, hat er in einen Gefängnisort zugewiesen und der heißt Finsternis. Dort dürfen sie noch wirken. Und das ist tatsächlich so. Die Dämonen und Satan, die wirken in der Finsternis. Sie wirken nicht im Licht. Gemeint ist nicht das Taglicht, sondern gemeint ist die moralische Finsternis. Es gibt einen Bereich, wo der Satan wirken darf, das ist die Finsternis, und seine Engel, seine Boten, seine Dämonen wirken darf, aber das ist eben dieser Finsternisbereich, aber nicht im Licht. Das heißt, wo wir im Lichte wandeln, in der Gegenwart Gottes wandeln, wo wir mit unseren Sünden sofort zum Herrn Jesus kommen, dort hat er keine Chance. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn Jesus Christus und untereinander. Aber wenn wir in Finsternis wandeln, dann treten wir in den Bereich, in den dämonischen Bereich. Dort hat der Feind Ansatzpunkte. Paulus hat einmal gesagt, in Epheser 4, Vers 28, gebt nicht Raum dem Teufel. Wir würden dem Teufel Raum geben, wenn wir in seinen Bereich eintreten, nämlich in der Finsternis. Wenn wir in Sünde leben, dann steigen wir in die Finsternis ein, in einen Bereich, wo der Feind wirken kann. Wenn wir im Licht wandeln und sofort mit unseren Sünden zum Herrn kommen, sofort Sünde bekennen, dann bleiben wir im Licht, wie er im Licht ist. Ja. Aber wer seinen Bruder hasst, der bleibt in der Finsternis, sagt er. Und die Finsternis hat seine Augen verblendet und er weiß nicht, wohin er geht, sagt Johannes. 1. Johannes 2. Also wir müssen Acht geben, dass wir ganz schnell sind mit Sündenbekenntnis, damit wir nicht in diesen Bereich der Finsternis gehen. Natürlich bewahrt uns der Herr, aber nicht automatisch. Wenn wir Sünde nicht bekennen und nicht bekennen und weiterhin nicht bekennen, was geschieht dann? Dann ändern wir unsere Meinung über die Sünde, oder? Dann ändern wir uns. Ich weiß ein Beispiel von einem Christen, der entdeckte bei sich eine homosexuelle Neigung und ich kannte den Christen sehr gut, ich kannte ihn von klein auf. Und dann hat er dagegen angekämpft und so, und das war eigentlich kein Problem, aber später hat er dem dann nachgegeben. Und irgendwie hat er dann aufgehört zu kämpfen, dann hat er eine Zeit lang doch wieder gekämpft, dann hat er es wieder bekannt als Sünde und ist dann wieder zurück. Aber dann hat er gesagt, dann habe ich einmal eine Zeitungsannonce gesucht und nach homosexuellen Kontakt verlangt. Und da hat er sich wie bewusst abgewandt. Wie ganz bewusst abgewandt. Und ich habe mit ihm geredet. Ja, ganz, nachdem er das alles gesagt hat, habe mit ihm geredet und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, ich glaube das nicht mehr alles, was in der Bibel steht. Ich glaube das nicht mehr und ich glaube, das ist eine andere Art von Homosexualität, was in der Sünde verboten ist. Das, was ich habe, ist was anderes. Das heißt, er hat seine Meinung geändert, seine Theologie geändert, damit er seine Sünden dulden, seine Sünde dulden kann. Und er hat Christus verlassen. Er ist in die Finsternis gegangen. Er hat nicht bekannt als Sünde. Ich weiß nicht, wie er heute ist. Das Gespräch war schon wieder einige Jahre her, dass ich das mit ihm gesprochen hatte. Aber es war sehr traurig. Also hier, Gott hat diese Engel in den Tartarus verwiesen, das heißt an den Finsternisort, hat sie den Stricken der Finsternis übergeben, also nicht den Stricken aus einer physischen Kette, sondern geistliche Stricke, geistliche Gebundenheiten, hat sie gebunden, ja, an den Ort. Dort dürfen sie wirken. Es ist ja die Gesamtheit aller Engel gemeint, die sich abgewandt haben. Also es spricht hier ganz allgemein. Es sind nicht ein paar Engel gewesen, sondern alle Engel. Also alle Engel, die sich abgewandt haben. Also er meint hier alle Dämonen. Alle. Ohne Ausnahme. Finsternis ist der Ort, dort wo man verbannt ist. Weg ist von Gott, oder? Und von seinem Licht. Finsternis ist jetzt für diese Geister, ist die Finsternis eine Notwendigkeit geworden. Sie können nur in der Finsternis wirken und handeln. Erlösung ist ausgeschlossen. Er hat sie hier aufbewahrt für das Gericht, steht da. Er hat sie aufbewahrt zum Gericht. Das heißt, die Erlösung der Dämonen ist ausgeschlossen. Kein Satan und kein Dämon kann sich je bekehren. Geht nicht. Die haben Gott gesehen, die haben ganz bewusst sich von Gott abgewandt. Das war nicht so wie bei Adam und Eva. Das war hier schon ein ganz, ganz, die haben die ganze geistliche Welt, die Himmelswelt, haben sie gesehen und haben sich dennoch abgewandt von Gott. Die Tiefe der Finsternis, ja. Weiter, das zweite Beispiel. Gott verschonte die alte Welt nicht. Die alte Welt, wenn er die alte Welt nicht verschonte, jedoch Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit, als achten, neben sieben anderen, nämlich bewahrte. Es steht hier, also das zweite Beispiel ist das Gericht über die alte Welt. Was ist die alte Welt? Das ist die Welt vor der Sintflut. Dort hat Gott diese Welt nicht verschont. Er hat sie alle dem Gericht übergeben, eine große Flut gebracht. Aber nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, den Verkünder der Gerechtigkeit, hat er bewahrt, zusammen mit sieben anderen. Nämlich die Frau von Noah, Sem, Ham und Japhet, die Frau von Sem und Frau von Ham und Frau von Japhet. Das sind acht Leute. Ja. Gott weiß jeden, der von ihm lassen will, zu richten. Und er weiß aber auch gleichzeitig jeden zu retten und zu bewahren, der ihm treu ist. Und das wird hier sichtbar bei Noah. Auch wenn es nur eine Handvoll Leute ist, ja, wie Noah und seine Familie. Und wir haben manchmal auch dieses Problem. Wir sind wenige. Aber Petrus macht uns Mut und sagt, auch wenn wir nur wenige sind und die ganze Welt anders denkt, dann wollen wir trotzdem treu bleiben. Und die alte Welt hat er nicht verschont, als er die Flut über die Welt der Ehrfurchtslosen hatte kommen lassen. Vielleicht steht bei euch jetzt hier Gottlosen. Aber das Griechische hat hier Asebeia, das ist gleich das gleiche Wort wie Eusebeia, was ich am ersten Abend mit euch betrachtet hatte. Asebeia heißt die ohne Furcht, die Menschen ohne Furcht, ohne Verehrung, ohne Gottes Verehrung. Das heißt, sie sind nicht gottlos, aber sie sind ohne Ehrfurcht vor Gott. Gottlos, kann sein, dass viele dabei sind, die an irgendeinen Gott glauben, aber sie sind ohne Ehrfurcht vor dem wirklichen Gott. Und über diese hat Gott die Flut gebracht, über die Welt der Ehrfurchtslosen. Und das dritte Beispiel sind die Städte Sodom und Gomorra. Vers 6. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra mit einem Umsturz verurteilte, indem er sie in Schutt und Asche sinken ließ, womit er zukünftigen Ehrfurchtslosen ein Beispiel setzte. Also das dritte Beispiel, dass Gott eingegriffen hat in Gericht, war damals bei Sodom und Gomorra. Die Städte Sodom und Gomorra und einige andere auch noch, die rundherum waren, hat er in einem Umsturz, die hat er umgestürzt, indem er Feuer vom Himmel fallen ließ und hat sie in Schutt und Asche sinken lassen, eingeäschert. Und damit hat er den zukünftigen Ehrfurchtslosen ein Beispiel gesetzt. Das heißt, damit hat er gezeigt, was er in Zukunft tun wird mit denen, die keine Ehrfurcht vor Gott haben. Aber auf der einen Seite also hat Gott eingegriffen mit Gericht, aber andererseits hat er die Treuen bewahrt. Das sagt in Vers 7, den gerechten Lot und den gerechten Lot errettete oder gerettet hat. Den gerechten Lot, Lot war ein Gerechter. Das steht in 1. Mose 18, Vers 23. Da sagt er, da betet der Abraham, Herr, wenn nur 50 Gerechte in der Stadt sind, oder? 50 waren aber nicht gerecht. Aber Lot war ein Gerechter. Er war einer, der an Gott festgehalten hat, obwohl er in dieser schrecklichen Stadt gelebt hat. Natürlich hat er viele Fehler gemacht und hätte das nicht machen sollen. Aber trotzdem hat er an Gott festgehalten. Das war das Entscheidende. Er war gerecht. Auch im Wandel war er gerecht. Er hat nicht mitgemacht mit den Leuten von Sodom und Gomorra. Also Lot ist ein Beispiel, wie Gott bewahren kann, auch wenn man große Fehler im Leben gemacht hat. Lot hat furchtbare Fehler gemacht, hätte nie dorthin ziehen sollen. Aber Gott hat bewahrt, weil andere gebetet haben. Abraham hat gebetet und Gott hat bewahrt. Gott hat schon Mittel, um uns zu bewahren. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch selber bewahren sollen. In der Bibel steht ja, dass wir auch uns selber bewahren müssen. Einerseits bewahrt uns Gott und andererseits sind wir selber verantwortlich, uns zu bewahren. Hütet euch, sagt der Petrus, hütet euch, dass ihr nicht mit fortgerissen werdet. Oder? In Judas steht, bewahrt euch in der Liebe, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Also, weiter, immer noch Vers 7 am Ende. Den gerechten Lot rettete oder befreite, der niedergedrückt wurde von der ausschweifenden Lebensführung der Ruchlosen. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Taten. Ja, er hätte sich viel Leid ersparen können. Das war ein Leiden, das hat er sich selbst zugezogen. Das hätte alles nicht sein müssen, dort in Sodom, wo er wohnte. Das war kein schönes Leben für den Lot. Und wir können uns auch oft viel, viel Leid ersparen, wenn wir uns unbefleckt erhalten. Aber er war hier zu nahe, hat sich da reingelassen. Ja, aber was ist jetzt mit dem, wenn Gott jetzt eingegriffen hat zum Gericht an diesen drei Punkten und die Treuen hat er immer herausgerettet, was lernen wir daraus? Vers 9. Die Schlussfolgerung kommt in Vers 9. So weist der Herr, Ehrfürchtige aus der Prüfung zu retten oder zu befreien. Der Herr weiß, das wird hier deutlich, das wird hier klar, das ist die Lektion, die wir hier lernen können. Der Herr weiß, die Ehrfürchtigen, das ist hier wieder das Wort Ehrfürchtige, das heißt die Gottesfürchtigen, aus der Prüfung zu retten oder zu befreien, besser gesagt. Der Herr weiß, uns durch die Wiederkunft des Herrn Jesus eines Tages zu befreien. Eines Tages wird der Herr wiederkommen. Und das ist ja das Thema, oder? Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen und wird diese bösen, falschen Lehrer richten. Ihr Verderben schlummert nicht, ihr Verderben wartet auf sie und es kommt gleich. Es kommt bald. Aber was für die einen zum Gericht sein wird, das Kommen des Herrn Jesus, das wird für die anderen zur Bewahrung und Rettung sein. Das sagt er hier. Also genauso wie es damals war, das Gericht kam über die einen, aber für Lot war es Bewahrung. Das Gericht kam über diese Leute von der Zeit Noahs, aber für Noah war es Bewahrung. Also wir werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wir werden dann herausgelöst oder befreit werden von der Prüfung. Das Leben bis zur Wiederkunft wird nicht ohne Prüfung sein, lernen wir hier. Es wird nicht frei sein von Prüfungen. Übrigens, das Wort Prüfung und Versuchung ist das gleiche Wort. Also es kann hier sein, dass in Ihrer Übersetzung Versuchung steht. Es ist dasselbe. Aber es geht um eine Prüfung, oder? Jede Versuchung ist ja auch eine Prüfung. Der Herr weiß, die Ehrfürchtigen aus der Prüfung zu retten, zu befreien. Ungerechte aber auf den Tag des Gerichtes aufzubewahren, um bestraft zu werden. Das wird hier klar. Also aus dieser ganzen Sache wird klar, dass der Herr, das lernen wir aus der Geschichte, dass der Herr die einen richtet, wenn er eingreift, dann wird er die einen richten, aber die anderen wird er befreien. Und einmal wird er wieder eingreifen. Das ist die Botschaft von Petrus. Einmal wird er wieder eingreifen. Und er wird eingreifen, um die falschen Lehrer zu richten und euch aus der Prüfung zu befreien. Das wird da sein, wenn er dann eingreifen wird, wenn er kommen wird. Sind Fragen? Wir werden dann morgen fortsetzen. Ja, kannst du mir bringen? Danke. Wir werden dann morgen fortsetzen hier. Hier ist noch eine Frage in Bezug auf die Gefühle, weil ich Gefühle erwähnt habe. Wie ist es mit den Gefühlen? Heißt es nicht in Lukas 24, brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete auf dem Weg? Wie steht es jetzt mit den Gefühlen? Danke für die Frage, lieber Bruder. Dass es nicht falsch verstanden wird. Wir haben gesprochen davon, dass wir müssen nicht spüren. Wenn der Herr, wenn wir die stille Zeit machen und wir spüren nichts, dann heißt es nicht, dass Gott nicht redet, dass Gott nicht geredet hat. Denn er redet ja immer, wenn wir sein Wort lesen. Auf der anderen Seite erfahren wir gerade diese Stelle in Lukas und auch andere Stellen, dass wir sehr wohl Gefühle haben dürfen und sehr gut Freude, Traurigkeit, Sünde. Gefühlen geschaffen, aber wir sind nicht abhängig davon, dass die Gefühle da sind. Und wenn sie mal nicht da sind, dann sind sie nicht da. Aber dann hat das gar nichts zu tun damit, als ob Gott nicht geredet hätte. Oder als ob Gott nicht da wäre. Ja? Wir dürfen Gefühle haben, aber wir lassen uns bitte nicht von Gefühlen abhängig machen. Wir sind nicht Menschen, die auf Gefühle aus sind. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir wissen, Gott spricht immer, ob ich Gefühle habe oder nicht. Also in diesem Sinne. Aber wenn der Herr das Herz brennt, dann ist das auch schön. Wenn das Herz brennt, weil der Herr uns was wichtig gemacht hat, dann ist das sehr gut und sehr wichtig, weil er das ist ja so, man hat einen Drang, ja, einen Drang, jetzt muss ich irgendwas tun oder jetzt muss ich was, ich muss jetzt jemanden besuchen oder irgendwie. Ja? Das sind ja auch Gefühle. Ja? Der Herr drängt mich zu irgendetwas. Und das habe ich selber erlebt. Aber wir dürfen nicht meinen, das sei normal. Das ist nicht das Normale. Das sind spezielle Zeiten, wo der Herr mir vielleicht gerade innerlich mich besonders drängt für irgendetwas. Aber das heißt nicht, dass wenn das Drängen nicht da ist, dann sei der Herr nicht da oder dann hätte der Herr nicht geredet oder so. Dann hätte der Herr mir nichts zu sagen. Nein. Leben wir nicht aus Impulsen, bitte. Leben wir nicht aus gefühlsmäßigen Impulsen. Der Herr kann uns einen Impuls geben, das stimmt. Aber das muss nicht das Normale sein. Im Gegenteil, das wird eher das seltene Fall sein. Ich habe das selber mal erlebt. Da hat mir der Herr innerlich klar gemacht, jetzt fahr nach Hause, jetzt fahr nach Österreich. Deinen Vater besuchen. Fahr nach Österreich. Und ich, ich dachte, ja, 5 Stunden, 6 Stunden Auto fahren und dann, ich wusste, dem Vater geht es nicht so gut und er ist im Krankenhaus, aber jetzt, ich fahre am Montag, nicht am Samstag, es war Samstag, ich fahre am Montag und ich bete so, gehe im Wald spazieren und bete und der Herr macht mir immer wieder den Gedanken, gibt mir immer wieder ein, fahr nach Österreich, jetzt. Wieso soll ich jetzt nach Österreich fahren? Ich habe einen Dienst am Abend, ich habe einen Dienst am Sonntag, ich kann am Montag fahren. Und ich gehe zu meiner Frau, da habe ich dann mal auch zum Herrn gebeten, hat gesagt, Herr, wenn es von dir ist, dann, dass ich fahren soll, ich fahre schon, aber dann bitte hilf, dass auch das passt mit der Familie und mit dem, dass ich einen Ersatz finde und so. Dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau und sage ihr das. Und dann sagt sie, ja, also wenn du, dann fahr halt nach Österreich. Und dann habe ich meine Sachen abgesagt, wo ich die Predigten und die Jugendstunde abgesagt und bin nach Österreich gefahren. Und das war die letzte Gelegenheit, um mit meinem Vater zu sprechen, der dann gestorben ist. Haben sie dann ins Koma gelegt und ist dann nicht mehr aufgewacht. Der Herr gibt manchmal schon solche Impulse, aber das wird nicht das Normale sein. Das wird eher das Seltene sein. Nur soweit. Gut. Sind noch Gedanken, Fragen? Dann wollen wir hier schließen. Wir können aufstehen zum Gebet.